Einen schönen guten Morgen an alle, hier und auch in Adelberg und sonst, wo auch immer jetzt jemand vor seinem Laptop sitzt. Schön, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen unter Gottes Wort, um Gott zu nahen. Ich hoffe auch, dass es bei jedem stimmt, was wir gerade gesungen haben, dass wirklich jeder sagen kann, dass sein Herz wirklich diesem Herrn und Heiland zujauchzt. Also wirklich, dass wir in Begeisterung an ihn denken und einfach Begeisterung für ihn in unseren Herzen haben und auch jetzt hoffentlich für sein Wort, das wir wieder gemeinsam anschauen wollen. Wie Uli gerade gesagt hat, im Gebet, es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort und dem wollen wir uns jetzt nahen, in Ehrfurcht und auch Vorsicht und auch in hoffentlich Aufmerksamkeit. Und zwar wieder im Titusbrief, im dritten Kapitel. Das ist der vorletzte Abschnitt, den wir gemeinsam anschauen. Viele betrachten diesen Abschnitt zusammen auch mit dem letzten. Ich habe jetzt gesagt, den letzten kann man nochmal ausgliedern. Auch wenn das nur die Abschlussworte dann sein werden, daraus ja, schaffen wir eine Predigt rauszuholen. Hoffentlich rauszuholen, nicht reinzulegen. Aber nun, heute schauen wir uns gemeinsam Kapitel 3, die Verse 8 bis 11 an. Titusbrief, drittes Kapitel 8 bis 11. Diese Worte, ja, in einem Kommentar, den ich dazu gelesen habe, hat er dort eine Geschichte mit eingeflochten, um die Grundaussage des Ganzen rüberzubringen. Ich war mir nicht ganz sicher, passt sie jetzt, passt sie nicht. Ich finde, sie passt teilweise. Ich möchte sie jetzt einfach mal zu Beginn weitergeben. Eine kurze Geschichte, um zu veranschaulichen, was wir gleich anschauen werden, um es ein bisschen, ja, um auch Bilder in den Kopf zu projizieren. Vor etwa 9 Jahren, 2012, ist dieses Schiff, die Costa Concordia, vor Italien, gab es da dieses Unglück. Das ist nicht ganz untergegangen, aber es war halt doch ein Schiffsunglück. Und das war auch nicht ohne. Am Ende sind 32 Menschen dabei gestorben. Ich weiß nicht, wer sich alles noch so wirklich daran erinnern kann. Wenn ich mich recht erinnere, kann ich mich noch an Bilder erinnern, wie dann Leute auch von diesem riesen Schiff dann vor lauter Angst Meter tief ins Wasser gesprungen sind. Und das war schon eine sehr brenzlige Situation, die, wie gesagt, auch nicht für alle gut ausging. Und jetzt stell dir vor, damals, also diese Notwarnung geht ein, der Rettungsdienst wird alarmiert, das Rettungsboot rast jetzt los durch die Wellen, um diese Leute aus dem Wasser zu retten, die Rettungsmannschaft darin ist. Und was ist die Rettungsmannschaft? Sie ist ganz konzentriert darauf, die Leute aus dem gekenterten Boot zu retten, die da draußen um ihr Leben kämpfen. Und zeitraubende theoretische Diskussionen führen sie dabei nicht. Auch hatte keiner den Kopf mit den Gedanken mit Gedanken über seine Hobbys voll. Es stand zu viel auf dem Spiel. In diesem Moment zählte nur eins: Wir müssen diese Menschen so schnell wie möglich aus dem Wasser bekommen. Und ja, das ist dann zum größten Teil auch hoffentlich gelungen. Aber einfach, die Illustration ist lediglich, dort sind Menschen, die müssen jetzt los, die haben vielleicht auf Handy oder Pager eine Nachricht bekommen, los, und mussten sich beeilen und darauf konzentrieren. Sie hatten eine wichtige Aufgabe. Und in diesem Moment gab es keine Möglichkeit und war es nicht angebracht, in irgendeiner Form sich jetzt ablenken zu lassen von irgendwelchen anderen Dingen. Es war nicht angebracht, in, ja, lange Diskussion auszubrechen, wie das denn jetzt am besten geschehen sollte, ob wir dieses Schiff nehmen oder das, ob wir lieber zu dritt drauf gehen oder zu viert. Und auch zwischenmenschliche Streitereien haben hier einfach keinen Platz, wenn so viel Wichtiges auf dem Spiel steht. Und warum passt dieses Bild auf diesen Text heute? Ich möchte ihn einmal vorlesen und möchte es dann sagen. Ich sage es nochmal, Titus 3, 8 bis 11. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Fast das Ende des Titusbriefs und am Ende stehen nochmal zwei Ermahnungen. Wer es noch im Kopf hat, das Hauptthema war, die gesunde Lehre bringt das gesunde Leben hervor und auch scheint immer zwischendurch und dieses gesunde Leben, diese erneuerten Menschen sind die, durch die Gott dann auch die Welt erreichen wird. Diese erneuerten Menschen. Die gesunde Lehre bringt das gesunde Leben hervor. Und damit hatten wir uns jetzt schon ganz lange beschäftigt, aber ganz am Anfang in Kapitel 1, wer sich noch daran erinnert, dort hatten wir schon mal die Lehre von Leuten, die eben nicht an dieser Lehre festhalten. Es war in 1,10, hat Paulus geschrieben, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinneswillen. Leute, die Dinge verkünden in der Gemeinde, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, nicht nützen. Und auch damals in Kapitel 1 hatte er schon gesagt, und das ist auch der Punkt, auf den es auch heute mit hinausläuft, hat er in Vers 16, Titus 1, Vers 16, von diesen falschen Lehrern gesprochen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, dass sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Danach begann diese Ausführung darüber, dass die gesunde Lehre eben sehr wohl zu guten Werken tüchtig und auch fähig macht und auch willens. Das hatten wir jetzt einige Male. Und darauf kommt er nur nochmal zurück und sagt, darum lehre dies, aber darum unterbinde jenes. Wir als Gemeinde haben eine Botschaft anvertraut bekommen. Wir sind nur durch diese Botschaft Gemeinde. Wir sind nur deshalb Gemeinde Gottes, weil wir Gott dadurch kennen und Gott da und das Gott glauben und Gott uns darum vergeben hat und wir mit ihm verbunden sind. Und an dieser Botschaft hängt alles. Ich hoffe, das ist mittlerweile klar geworden. Sowohl das Heil als auch das Leben. Sowohl die Rettung vor der Schuld der Sünde, der ewigen Strafe, als auch die Rettung vor der Sünde hier. Die Veränderung des Lebens. Und darum soll er in Vers 8 dies mit allem Nachdruck bekräftigen, lehren, predigen. Zweitens, und das ist dann der zweite Teil, nur um das schon mal zusammenzufassen, deshalb muss alles verhindert werden und beseitigt werden, gemieden werden, wie er schreibt, meidet dies, was das verdrängt, was das verdrängen könnte. Und deshalb habe ich das Ganze jetzt auch eingeteilt, so ganz organisch. Der erste Teil, Vers 8, den Gläubigen muss das Evangelium gepredigt werden. Und der zweite Teil, alles andere muss gemieden werden. Den Gläubigen muss das Evangelium gepredigt werden, alles andere muss gemieden werden. Und wir könnten auch allgemein, um über die Predigt hinauszugehen, sagen, Gläubige brauchen das Evangelium. Und überschrieben habe ich das Ganze dann auch so ein bisschen in Anlehnung an diese Geschichte, konzentriere dich auf das Wesentliche, wie diese Männer im Rettungsboot. Es gibt keine Zeit für all diese ablenkenden Dinge. Diesen ersten Punkt, ja, die Gläubige brauchen das Evangelium, habe ich dann jetzt noch unterteilt in, ja, weil es, ja, warum muss es ihnen gepredigt werden? Weil es durchdringen muss, weil es Kräfte entfaltet und weil es für alle das Beste ist. Ja. Denn nochmal, er schreibt in Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Nochmal, was ist dies? Welches Wort? Das wird ja richtig angehängt an diesen vorherigen Abschnitt, den wir jetzt doch vor einigen Wochen schon hatten, von Kapitel 3. Glaubwürdig ist das Wort, sagt er zuerst. Das ist eine Phrase, die er häufiger verwendet, besonders eben in den sogenannten Pastoralbriefen, Timotheus und Titus. Einfach zur Beschreibung, zur Unterstützung. Glaubwürdig ist das. Fest ist das. Das besteht und darum ist es wert, darauf zu bauen und zu vertrauen. Und worauf? Was er eben entfaltet hatte, diese Evangeliumsbotschaft und auch, was daraus resultiert, welches Leben. Ja, er hatte das entfaltet, auch nochmal ausführlich in Kapitel 3, begonnen mit, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Wir waren Sünder. Der Mensch ist von Natur aus Sünder. Jeder, noch nicht zu Gott Bekehrte, ist Sünder. Und deshalb auch nochmal das, um diese Botschaft, von der wir jetzt theoretisch reden, auch nochmal zu bringen. Ja, ist dir das bewusst, wir sind Sünder, wir sind wirklich für Gott nicht annehmbar. Und wir wissen auch aus anderen Stellen, dass auch wenn wir keine Mörder sind, Jesus sagt sogar, wer allein seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und allein wer eine Frau ansieht, hat Ehebruch begangen. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist? Ist dir das vielleicht schon mal kleinlich vorgekommen? Kann es sein, dass diese kleinen Sünden trotzdem dein Gewissen nicht wirklich bewegen? Gott bewegen sie, das wissen wir. Und das nicht einfach, weil er kleinlich ist. Lass mich das mal aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen bezeugen. Ja, wir wissen, klar, jede kleinste Übertretung des Gesetzes raubt Gott die Ehre und verletzt seine Heiligkeit. Aber sie zeigt auch jede kleine Übertretung, denn Gott sieht ja das Herz, zeigt einfach, dass in dir ein Herz ist, das zu Sünde fähig ist. Und wenn du dich auch sonst noch so gut zusammenreißt und auch vielleicht wenig versucht wirst, weil du in relativ guten Lebensumständen bist, jede kleine Sünde zeigt, dein Herz ist zu Sünde fähig. Dein Herz ist ein sündiges Herz, ein böses Herz. Das ist der gleiche Grund, wenn eine Frau wird nicht erst sich ärgern darüber, wenn ihr Mann fremdgegangen ist, sondern auch wenn sie merkt, dass er fremden Frauen nachguckt. Warum? Weil es einfach zeigt, dass er nicht ganz treu ist. Weil es zeigt, dass in diesem Mann ein Herz ist, das auch bereit wäre zu sündigen. Das nicht ganz in Treue seiner Frau ergeben ist. Und je nachdem, wie die Gelegenheiten sind, heißt das auch, dieses Herz wäre fähig, auch schlimmer zu sündigen. Um es einfach nochmal anders zu formulieren, daran, dass wir sündigen, wird sichtbar, dass wir vor Gott einfach einen miesen Charakter haben. Es ist nicht einfach nur Kleinigkeiten, die du getan hast. Es ist, dass einfach dein Wesen und Charakter verdorben und für Gott nicht annehmbar ist. Verkehrt. Böse, zu Sünde fähig. Und so jemand hat keinen Platz in Gottes Herrlichkeit. Aber dann die gute Nachricht, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und zwar zu abstoßenden Menschen. Wirklich Liebe zu abstoßenden Menschen. Verinnerliche dir, dass du bist in deinem Wesen, in deiner Sünde, eigentlich ein abstoßendes Wesen. Aber Gott hat dennoch Liebe. Gott hat trotzdem Liebe zu Sündern, zu abstoßenden Wesen. Und dann wissen wir, wie Gott das beseitigt hat, dass es dann der Kern des Evangeliums ist, diese unvorstellbare Aktion von Ostern, als Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und auch hier frage ich dich, schockiert dich das noch? Ich habe das vor kurzem mit einem Moslem darüber geredet. Und der war völlig abgestoßen davon und schockiert. Und warum? Ich will doch gar nicht, dass jemand seinen Sohn für mich opfert. Das ist doch abartig. Das ist doch verrückt, warum der so... Ich würde niemals mein Kind opfern, niemand anderes soll jemals sein Kind für mich opfern. Das ist verrückt. Ja, ist es verrückt? Und es ist wirklich schockierend. Ja, und ich habe mal eine Illustration darüber gelesen, in so einem Illustrationsbuch. Und dort wurde, um das Evangelium zu veranschaulichen, so eine Situation kreiert, ein Zug voll mit Menschen ist unterwegs und erkennt nicht, dass vorne die Bahnschienen defekt sind. Das würde zu einem katastrophalen Unfall führen, wenn er dort reinführt. Er hat keine Möglichkeit mehr abzubremsen, aber da ist noch eine Bahnweiche, die man anders stellen könnte, und der dafür Zuständige rennt hin, um das zu machen, um den Zug woanders hinzuweichen, sodass diese Menschen gerettet werden. Und dann, natürlich jetzt konstruiert, sieht er, dass ausgerechnet jetzt gerade sein kleiner Sohn, auf den er davor aufgepasst hat, ihm gefolgt ist, sein dreijähriger Sohn, aber halt auf diesen anderen Schienen gestolpert ist und dort liegen geblieben ist. Und jetzt steht dieser Mann vor diesem Hebel und hat Sekundenbruchteile zu entscheiden, soll dieser Sohn jetzt mein kleines Kind zerquetschen oder diese ganzen Menschen in die ins Verderben bringen? Und wenn ich das lese, dann ist das auch, nein, ich will das nicht. Ich will nicht sagen, es ist jetzt gut, den Zug auf mein Kind zu weichen. Nein, gar nicht. Aber das ist das, was sichtbar sein soll. Das ist wirklich eine zutiefst schockierende Sache, dass Gott seinen Sohn für uns geopfert hat. Dieser Moslem hat recht damit, auch wenn er es nicht im Glauben angenommen hat. Und versteht darin vielleicht ein Stück weit mehr die Tiefe davon, als manch einer von uns, der das ständig hört. Das ist schockierend. Gott hat seinen Sohn für unsere Sünden geopfert. Und das zeigt nicht, dass Gott grausam ist, sondern dass du grausam bist, weil du so gelebt hast, dass das erforderlich war. Und nun sagt Gott, das habe ich getan, damit alle deine Sünden ausradiert werden können. Jetzt nimm das auch an und verachte das nicht. Jetzt denke dir, wie schrecklich das ist, das zu verachten, das nicht anzunehmen. Sich nicht zu bekehren, das abzulehnen und weiter in Sünde zu leben. Oder vielleicht sogar sich zu bekehren, aber dann trotzdem neben dieser Botschaft herzuleben. Und das ist diese, ja, das ist die Botschaft, um die es geht. Und wir sehen, sie zwingt, sie kann nicht einfach in einem Buch im Regal stehen. Sie zwingt dich zur Handlung, dich zu bekehren und diesem Gott nachzufolgen. Glaubwürdig ist dieses Wort. Und dies soll mit allem Nachdruck bekräftigt werden, diese Botschaft. Und warum muss sie nun mit allem Nachdruck bekräftigt werden? Laut Elberfelder muss fest darauf bestanden werden, laut Luther mit Ernst gelehrt. Ja, warum? Warum? Was sagt uns das? Nun, diese Botschaft, die kennen wir alle schon. Zum einen, okay, ihr wird auch widersprochen, es gibt Irrlehren, diese müssen zurückgewiesen werden, darum muss auf dieser Botschaft bestanden werden. Auch nicht jeder Christ, sobald er bekehrt ist, hat sie in aller Tiefe erkannt, hat nicht sofort erkannt, wie weit, ja, vielleicht auch allein schon so Sachen wie, dass das Heil dann auch sicher ist, wenn man bekehrt ist. Aber der Kern, warum es eben nicht reicht, das eben einmal gehört und geglaubt und verstanden zu haben, ist, dass es eben durchdringen muss. Wir alle haben, wenn wir gläubig sind, wahrscheinlich einen guten Formalglauben. Aber die Frage ist, was haben wir für einen Funktionalglauben? Ja? Wie kommt dieser Glaube in die Praxis? Ich kann hier, wenn ich hier stehe, bekennen, dass ich ein Sünder bin, der wirklich in die Hölle gehört, aber dann trotzdem, ich spreche mich schuldig, auf Kritik reagieren, als wäre es nicht so, als wäre ich ein guter Mensch, der das nicht verdient hat. Oder ja, all diese gängigen Beispiele, die ihr kennt. Ja, ich kann auch bekennen, dass ja, es wunderbar ist, dass alle meine Sünden vergeben wurden und trotzdem selbst nachtragend sein. Das ist dann der Funktionalglaube. Bekenne ich und glaube ich dieses Wort auch wirklich in der Praxis. Es muss durchdringen und darum ist die Aufgabe der Gemeinde und auch jeder für sich selbst, dieses Wort mit Nachdruck zu bekräftigen. Es muss durchdringen. Es muss erkannt werden in seinen Auswirkungen, dem, was es fordert, und auch wirklich ins Herz hineindringen. Deshalb mit Nachdruck hineingedrückt werden in das Herz. In das Ohr geht schnell, in das Herz nicht so schnell. Klar, das muss der Geist machen, aber trotzdem muss es dafür immer wieder gehört werden. Es muss mit Ernst gelehrt werden. Dieser Punkt, diese Wirkungsweise des Evangeliums ist im Übrigen, ja, momentan denke ich da natürlich mehr dann drüber nach, weiß nicht, was alles weiß, bin gerade wieder in einer, was heißt wieder, ich bin gerade in einer Seelsorgeausbildung bei EBTC und ich merke, wenn man gute Seelsorgebücher liest, dann haben die alle das zur Grundlage. Das Evangelium muss ins praktische Leben und das ist die Lösung aller Heiligungs- und Lebensprobleme. Also nicht alle, klar, ich meine, wenn ich mein Bein verliere, dann habe ich das immer noch verloren, auch wenn ich das Evangelium verstanden habe. Aber es geht ja darum, wie gehe ich damit um? Wie verherrliche ich jetzt Gott auch in dieser Situation? Und ja, gute solche Bücher beinhalten immer diesen Punkt. Es braucht das Evangelium, das näher, mehr verinnerlicht werden muss. Und darin liegt die Lösung für alle Heiligungsprobleme. Ein Beispiel, wir hatten ein Buch gelesen, von dem ich nur die ersten 4 Kapitel bis jetzt gelesen habe, aber die wärmstens empfehlen kann. Das heißt, alles anders, aber wie? Veränderung ist möglich. Von Timothy Lane und Paul Tripp. Und dort wird am Anfang eine Geschichte gebracht von einem Mann namens Phil. Und es wird beschrieben, er kennt die Bibel sehr gut. Er hat eine erstaunliche und bewundernswerte Kommentar- und Büchersammlung. Er macht auch öfter deshalb Bibelstunden und sowas. Aber wenn man sein Leben anschaut, dann sieht man, dass das da nicht durchschlägt. Das ist ständig von Konflikten geprägt mit seinen Kindern, seiner Frau, seiner Familie. Er ist eigentlich ständig mit irgendwem im Streit. Und wir merken, das passt nicht zum Evangelium. Und dann war dieser Mann mit seiner Frau in der Seelsorge bei dem Autor. Und er merkt dann, woran das Problem liegt. Er fragt sie dann, dass sie ihre Lebensgeschichte erzählen. Und er muss hinterher das Urteil fällen, diese Geschichte, die sie mir gerade erzählt haben, ist zutiefst, im wahrsten Sinne des Wortes, gottlos. Gott spielt keine Rolle in diesem Leben. Gott spielt im praktischen täglichen Leben, in der Beurteilung der Situation, in den Plänen, die gemacht werden, keine Rolle. Und deshalb verändert diese Botschaft diesen Mann bis dahin natürlich nicht. Aber genau das ist, was geschehen muss. Das Evangelium muss bis ins praktische Leben durchdringen. Und interessanterweise hatten wir auch ich hatte Unterrichtswochenende, ein kurzes Gespräch darüber. Und so, dass wirklich jemand auch gesagt hat, und ist das jetzt wirklich alles? Also hat erzählt von einem Problem, mit dem er kämpft. Und ja, dann wurde ihm gesagt, ja, es gilt halt in diesem Moment, ja, um hier nicht zornig zu werden, zu verinnerlichen, wie sehr Gott, wie viel der Herr dir vergeben hat, ganz plump und reduziert. Und dann war wirklich halt die Frage, ist das alles? Das ist alles, was jetzt helfen soll, was mich verändern soll? Und die Antwort ist, ja, das ist wirklich alles. Das ist alles. Aber es muss einfach durchdringen. Und das sage ich nicht nur von mir aus, sondern das ist die Verheißung von Gottes Wort. Das Evangelium, das war jetzt ja der zweite, 1.2, das Evangelium ist entfaltet Kräfte. 2. Korinther 3,18, habe ich schon öfter zitiert. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen bedeutet eben das, was er ist und getan hat, was uns geoffenbart ist, darüber nachzusinnen, es zu verinnerlichen. Und wir sehen hier, es ist der Geist des Herrn, der das gebraucht, um uns in dieses Bild zu verwandeln. Das ist Gottes Verheißung. Gott sagt, so funktioniert das mit dem Verändern. Das anschauen und dann dadurch verändert werden. Und deshalb betet Paulus in vielen Gemeindebriefen, vor allem Kolosser und Epheser, dafür, dass die Geschwister das einfach in der Erkenntnis des Herrn wachsen. Weil darin der Schlüssel auch für alle Heiligung und Nachfolge und Verkündigung und Evangelisation und alles andere steckt, den Herrn mehr zu erkennen. Und ja, das steckt eben auch in dieser Bibelstelle, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Auch hier, das ist der Zusammenhang, der hier genannt wird. Wenn du das predigst, du musst das predigen. Nicht einfach nur, seid eifriger, disziplinierter und reißt euch zusammen und wie könnt ihr nur, und sondern predige diese Botschaft, damit, denn dann wird geschehen, dass die, die an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Wir sehen auch hier, es soll wirklich Christen gepredigt werden. Die, die an Gott gläubig wurden. Natürlich jedem anderen umso mehr, damit sie an Gott gläubig werden. Aber die, die an Gott gläubig wurden, müssen das genauso verinnerlichen, damit sie eifrig zu guten Werken werden. Darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Auch hier ein paar andere Übersetzungen, die das mir wirklich eingängiger gemacht haben. Ja, Schlachter, darauf bedacht sein, eifrig gute Werke zu tun. Revidierte Elberfelder, darauf bedacht sein, sich um gute Werke zu bemühen. Ja, eifrig bemühen. Aber was mir am meisten zu Herzen ging, war dann die neue Genfer Übersetzung oder Übertragung, das ist eine Übertragung eben, damit sie es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen mehr deutsch und dringt deshalb mehr ein. Das ist, was Gott sehen will und was das Evangelium, wenn es verinnerlicht, bewirkt. Dass du es dir zum Ziel setzt, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, mit all deiner Kraft und deiner Zeit Gutes zu tun. Das ist das Ziel, das in deinem Kopf, in deinem Herzen geschehen muss, wenn du das Evangelium wirklich verinnerlichst. Ich will jetzt alle meine restliche Lebensdauer, Kraft, Zeit aufopfern, um diesem Gott zu dienen, indem ich von ganzer Hingabe Gutes tue, denn das ist sein Gebot an mich. Ja, sich das zum Ziel setzen, eifrig sich um gute Werke zu bemühen. Ja. Auch wieder aus diesem einen Buch, und das ist mir auch zu Herzen gegangen, dort wurde das ganz klar formuliert, Gottes erstes Ziel für dich ist es, wenn du gerettet bist, zu verändern, wofür du lebst. Ja, das ist auch das Ziel von allen Bedrängnissen und Problemen und Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten und Segnungen in deinem Leben. Gott will verändern, wofür du lebst. Denn wenn du für diese Botschaft lebst, dann wirst du von ganzem Herzen auch nicht nur bereit, sondern gewillt sein, es dir zum Ziel setzen, eifrig gute Werke zu tun. Um meinen Herrn zu ehren, will ich so viel wie möglich Gutes tun. Ich will eigene Interessen dafür zurückschrauben. Ich bin bereit zu geben, weniger zu schlafen, Unannehmlichkeiten zu ertragen, nur um da noch ihn nachzuahmen. Das ist die Kraft dieser Botschaft und die Auswirkung davon. Und dann auch dieser wunderbare Satz am Ende. Dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Für die Menschen, für alle Menschen. Ja, darum macht das. Es ist das Beste für alle, das Evangelium zu predigen, zu jedem. Auch das dir selber zu predigen. Ja, das ist nicht nur meine Aufgabe am Sonntag, sondern deine Aufgabe von Montag bis Dienstag, dann das Bibelabend und dann wieder von Donnerstag bis Samstag. Es dir selbst zu predigen. Ja, es ist gut und nützlich für die Menschen. Warum? Weil natürlich ja jemand, der das Ziel hat, anderen Gutes zu tun, der wird anderen Gutes tun. Ja, und das ist gut für die Leute. Aber natürlich darüber hinaus, und das muss auch gesagt werden, es ist erst dann gut, es ist erst dann richtig gut. Das ist sonst nicht unbedingt schlecht oder nicht gut, aber es ist erst dann richtig gut, wenn es auch mit dem Zeugnis für das Evangelium verknüpft ist. Ja? Es bringt nichts, wenn wir die Welt heilen, aber ihr nicht sagen, dass sie gerettet werden muss. Ja? Wenn wir sagen, dass wir es zur Ehre Gottes tun, weil er mich gerettet hat und dann bereit sind, aufopferungsvoll anderen zu dienen, das sind gute Werke, die Gott sehen will. Und das ist das, was wirklich gut und nützlich für alle Menschen ist, weil es sie rettet. Weil dass Gottes Weg ist, seine Botschaft auch wirklich zu den Menschen zu bringen, sie zu beglaubigen. Dein Zeugnis und dein Leben. Speziell, ohne es aufzuschlagen, in Matthäus 5, eben wird ja dort auch gesagt, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel. Also, Gläubigen muss das Evangelium gepredigt werden. Warum? Oder ja, warum? Weil es durchdringen muss, weil es dann Kräfte entfaltet und weil das gut für alle ist. Das Beste für alle. Was heißt das? Es muss eingeschärft werden. Wir müssen es einfach öfter hören. Ich muss wirklich sagen, wenn ich heute noch, wahrscheinlich wenn ich jetzt heute das, ich weiß nicht, vierte Mal vielleicht anfangen würde, Jesus unser Schicksal zu lesen, es würde mir wieder zu Herzen gehen, denn das war die letzten drei Mal auch so. Auch heute noch evangelistische Literatur ist auch gut für Gläubige. Es hat manchmal einen tieferen Eindruck als jegliches andere Heiligungsbuch. Einfach das Evangelium zu verinnerlichen. Das muss wiederholt werden. Es muss auch facettenreich gepredigt werden. Das sehen wir ganz gut bei Paulus. Er zeigt auch ganz klar diese Auswirkungen, ja? Ihr sollt den Gottlosen, die euch vielleicht Böses tun, Gutes tun, denn ihr wart ja auch Gottlose, denen Gott Gutes getan hat. Und ja, oder in Philipper 2, ihr sollt eure Interessen zurückschrauben und bereit sein, den anderen zu dienen, auch wenn ihr das eigentlich anders wollt. Denn auch Jesus hat seine Interessen für uns zurückgeschraubt, ist Mensch geworden und hat die Annehmlichkeiten des Himmels verlassen. Das ist, wie das Evangelium wirkt. Und deshalb brauchen wir das auch immer wieder als Gläubige von der Kanzel. In Breite und auch eben, wie gesagt, mit erforderlicher Reaktion, auch mit Ermahnung. Natürlich gibt es auch andere Themen in der Bibel. Nicht in jedem Abschnitt muss Jesus hervorgezaubert werden. Aber jedes Thema steht damit auch in Verbindung. Und diese Verbindung darf man ruhig immer suchen. Zu Gott und dem Evangelium. Und auch sonst, auch wenn es nicht explizit genannt wird, ist alles andere in der Schrift unterstützend und hinzulaufend auf diesen Höhepunkt der ganzen Schrift. Ja. Die Erlösung Gottes oder die Erlösung durch Christus. Der Gemeinde muss das Evangelium gepredigt werden. Und über diesen Gedankengang kommt er nun zum den anderen Versen und ich zum zweiten Punkt. Ja. Deshalb ist alles andere schädlich. Ich lese nochmal die Verse 9 bis 11. Titus 3, 9 bis 11. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Ja, ihr seht diese Verbindung hoffentlich. Gerade wurde extra gesagt, dies predigen, dies ist gut und nützlich für die Menschen, aber dies meide, denn es ist unnütz und nichtig, wertlos. Nützlich, unnütz. Und unnütz klingt vielleicht erstmal etwas schwach, aber es muss damit verglichen werden, ja, stell dir vor, du hast ein Kind und gibst ihm nur noch Lakritze und Bonbons. Das ist nicht nur, ja, nicht so toll, das wird das Kind umbringen. Und so ist es auch damit, wenn eben diese unnützen Dinge Überhand nehmen in der Gemeinde, einerseits von hier vorne, andererseits auch in deinem Denken, in dem, womit du dich beschäftigst, was du dir selbst predigst, Tag für Tag, durch das, worüber du nachdenkst und das, was du liest und womit du dich beschäftigst, was du, ja, was du anderen erzählst. Wenn das unnütz und nichtig ist, dann wird das Schaden verursachen. Alles andere ist schädlich, darum hier diese Warnung. Ja, das habe ich auch wieder in drei Unterpunkte eingeteilt. Alles andere ist schädlich, darum verstricke dich nicht in Irrlehren, verstricke dich nicht in den Kampf gegen Irrlehren und zuletzt darum beseitige Irrlehrer. Das sind die Anweisungen hier. Ja, verstricke dich nicht da rein, wie komme ich darauf? Nun, man muss diese Sachen ja erstmal erst das erkennen, was sie sind. Lass mich auf diese einzelnen Begriffe eingehen. Erst werden törichte Streitfragen genannt. Nun, das Wort für Streitfragen ist eigentlich nicht mal grundsätzlich immer nur negativ belegt. Ja, das ist einfach eine Diskussion, eine Debatte. Irgendwas, wo wir uns uneinig sind und darüber diskutieren. Das ist manchmal nötig bei manchen Dingen, aber er redet von törichten Streitfragen. Das heißt, es geht um Dinge, die es eben nicht wert sind, darüber zu diskutieren. Die es nicht wert sind, dass wir eine Stunde zusammensitzen und nur darüber reden und am Ende vielleicht auch noch uneins auseinandergehen, ohne Frieden. Und das nächste, was er nennt, Geschlechtsregister, ist quasi wie das Paradebeispiel dafür. Ja, das, was auch eine Sache, die damals gemacht wurde, ja, etwas, dem man direkt begegnet. Denn ja, womit haben wir es eigentlich zu tun? Was ist eigentlich die Situation damals? Um nochmal zu erinnern, in Kapitel 1 war die Rede, Kapitel 1, Vers 10, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Ja, das sind Leute, leere Schwätzer, reden unnützes Zeug, wie wir es gerade hatten, und sie verführen. Besonders die aus der Beschneidung. Das heißt, besonders die, die vom Judentum herkommen. Ja, das sind die, scheinbar, die dort am schlimmsten aufgetreten sind. Ehemalige Juden, die sich zumindest als Christen bekennen, vielleicht auch sind, aber Dinge verkündigen, die absolut daneben sind. Ja, dann geht's weiter, den muss man in den Mund stopfen. Sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ungehörigen Lehren. Und dann wird auch ein bisschen was von der Quelle genannt, in Vers 14. Ich lese ab Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie sich streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also es wird mit Legenden hantiert. Auf einmal ist nicht mehr ja, die Bibel auf dem Tisch, sondern, oh, schau mal, ich habe da was gefunden. Das Buch, keine Ahnung, Henoch, da stehen tolle Sachen drin. Jüdische Legenden oder andere Dinge. Und eben Geschlechtsregister, ich weiß nicht, wenn du das schon mal gelesen hast, hast du dich schon mal gefragt, wie kann man sich denn bitte mit Geschlechtsregistern nicht nur negativ, sondern überhaupt beschäftigen? Wie kann man 10 Minuten oder noch mehr über ein Geschlechtsregister reden? Nun, manche Autoren haben da verschiedene Vorschläge. Es gibt wohl auch schon noch historische Dinge, die da manche Sachen belegen. Es könnte da erstmal darum gehen, das ist vielleicht so das Naheliegendste, um irgendeine bestimmte Abstammung nachzuweisen. Ja? Entweder um zu zeigen, oh, ich bin der, ja, das ist ein Nachfahre von Mose, ich hab's hier, der hat was ganz Wichtiges zu sagen. Oder hier, der ist keine Ahnung was. Oder vielleicht, dass man sogar eine jüdische Abstammung nachweisen wollte, weil man eben, ja, vielleicht denkt, oh, man muss doch vom Volk Israel sein, um gerettet zu werden. Oh, aber vielleicht habe ich da ja noch irgendwo eine Abstammung, so von den, ja, 10 Nordstämmen her, die ja nicht mehr zurückgekehrt sind. Und ich habe das auch heute schon mal gehört, dass das jemand gemacht hat. Ja, also das ist nicht so weit aus der Luft gegriffen, wie man vielleicht denkt. Eine andere Möglichkeit, die ein Autor genannt hat, war, dass sie in diesen Geschlechtsregistern irgendwie gewisse Zyklen in der Geschichte gefunden haben. Oh, dass vielleicht alle so und so viele Generationen hier ein neuer Heilsbringer kommt oder hier ein neuer böser König, was weiß ich, um daran zu versuchen, die Zukunft zu deuten. Oh, wir sind jetzt in dieser Phase und das heißt, das wird als nächstes geschehen. Und darüber kann man dann natürlich ganz schön viel diskutieren. Denn wenn bla 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 von Person X abstammt, dann wird ja als nächstes bestimmt wieder Person Y und dann Person Z kommen. Und dann, ja, dann wird wieder das Wort Gottes an Kraft gewinnen. Das wären Beispiele, was damit gemeint sein kann. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das alles Nonsens ist. Verrückt, nicht der Rede wert und kann wirklich als törichte Streitfrage hingestellt werden, wenn darüber noch einer bereit ist, groß zu debattieren und zu diskutieren. Und ich hoffe, ihr seid auch mit mir, wenn ich sage, dass es unnütz und nichtig und daneben wäre, wenn ich hier an einem Sonntag eine Predigt darüber halten würde. Das würde euch nichts bringen für die kommende Woche. Schon die Fragestellung ist idiotisch. Sie zeugt auch davon, dass man nicht einfach auf der Suche nach Gottes Wahrheit und Weisung ist, sondern nach irgendwelchen interessanten Dingen. Die treibende Kraft ist bestenfalls Neugier und Leichtsinn, schlimmstenfalls Stolz und Geltungssucht. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir machen das heute nicht, wie wenden wir das heute an? Nun, ich will da jetzt gar nicht so viel nennen, denn alles, was ich nenne, können ja maximal die Sachen sein, die ich selber auch erkannt habe. Ja? Und stattdessen will ich schon umso mehr auch mitgeben und sagen, prüft euch da selber. Ja? Wo bin ich vielleicht, oder wo ist es bei uns vielleicht, wo ich vielleicht, dass ihr mir das sagen müsstet, wo nehmen unnütze Dinge den Raum ein, das Denken ein? Und ich muss ja natürlich, ein paar Dinge muss ich natürlich nennen. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall in den Raum werfen kann und muss, ist das Thema Corona und Impfung. Wenn das zu Predigten wird und wenn das zu Streit führt, natürlich ist das ein Thema, über das muss man nachdenken, über das muss man auch reden, über das darf man auch reden, über das darf man auch uneins sein. Aber wenn das hier drin zum Hauptthema wird und dem Evangelium den Rang abläuft, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem und dann haben wir wirklich unser Ziel von unserem Zusammenkommen verfehlt. Dasselbe gilt auch für andere Sachen. Und das will ich wirklich nennen. Ich habe auch schon in der Vergangenheit öfter von Christen gehört, die sich irgendwie von irgendwelchen Ideen, sei es davon, ja, dass Krebs ja doch heilbar ist oder dass sonst hier irgendwie jene Schattenregierung eigentlich herrscht. Und das kann auch unter Christen wirklich den kompletten Gesprächsrahmen einnehmen. Und das ist unnütz, nichtig. Ja, es können auch Dinge sein, die ich mir jetzt gedacht habe, wenn Christen in übertriebenen Endzeitdeutungen eskalieren. Das heißt, wenn es nur noch darum geht, das Zeichen des Tieres auszudeuten und die nächsten Antichristen vorherzusagen und so, dass nur noch Angst geschürt wird, ja, wir wissen, was der Herr Jesus sagt, wenn diese Dinge erscheinen, so erhebt eure Häupter, wenn auf einmal nur noch die Angst vor dem Antichristen im Raum steht, dann ist das genauso, obwohl es ein biblisches Thema ist, über das gepredigt werden muss, kann das auch zu unnützen, törichten Streitfragen werden. Und genauso muss jetzt allgemein einfach der Streit über einzelne Bibelstellen genannt werden, wo einfach es der Streit nicht wert ist, wo dem Thema zu viel Raum gegeben wird. Auch das Festbeißen in Lieblingsthemen, die allem anderen den Rang ablaufen. Hier ist wirklich auch Selbstprüfung gefragt. Ja? Bin ich wirklich noch ausgewogen und allgemein erfüllt vom Evangelium? Ist es mein Wort, mein Denken und mein Reden? Oder sind das wirklich andere Dinge, die dem Evangelium bereits den Rang abgelaufen haben? Nochmal, manche dieser Themen sind es, oder sonstiger möglicher Themen, sind es gar nicht wert, sich damit zu beschäftigen, andere in bestimmtem Maß. Aber wenn es maßlos wird, dann haben wir ein Problem. Und genau das sind eben Dinge, durch die dann auch nachher Spaltung geschehen kann. Wenn eben, ja, wenn man sich so besonders so Sondergruppen anschaut, die sich von allen anderen abgeschieden sehen, dann ist das in der Regel, weil sie sich an irgendwelchen Kleinigkeiten festbeißen. Irgendwelchen kleinen Lehren. Und wenn es über die 144.000 ist oder sowas. Nein, wir können nicht mehr Gemeinschaft haben, weil, ich meine damit jetzt nicht die Zeugen Jehovas, ja, das ist nicht nur eine Sondergruppe, das ist, und da steckt mehr dahinter, aber das waren nicht die Ersten, die diese Bibelstelle aufgegriffen haben. Gehen wir weiter. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister hatten wir. Als nächstes Zwistigkeiten. In Elberfelder meine ich Zänkereien. Eigentlich alle Wörterbücher sagen als Hauptübersetzung Streit, aber wahrscheinlich konnte man das hier nicht wählen, weil wir gerade schon von Streitfragen die Rede hatten. Es ist Streit. Es ist das gleiche Wort, das in Galater 5,20 als Werk des Fleisches bezeichnet wird und in Römer 13,13 als Werk der Finsternis. Also 13,13 plus vorhergehende Verse. Und warum das wichtig ist, das ist eine Sache, das ist unter Gläubigen, egal welches Thema, nie angebracht. Streit. Streit in dieser Form. Einfach Kampf. Ich gegen dich. Ich will gewinnen. Ich will die Diskussion gewinnen. Ich werde dich unterbuttern. Ich finde schon Argumente. Wenn es nicht mehr darum geht, die Wahrheit zu suchen, demütig Gott zu folgen, sondern eben darum zu streiten. Und Streit, für Streit ist eigentlich immer die Motivation, nie Wahrheitssuche für bösartigen Streit, sondern Stolz und Geltungssucht. Ich denke wirklich, ich kann dieses Urteil fällen. Also wenn ich in bösartiger Art streite, wenn es mir nicht mehr darum geht, ich will die Wahrheit suchen, darum überprüfe ich auch mich selbst. Darum bin ich bereit, demütig anderen zuzuhören, sondern ich will nur noch andere unterbuttern. Dann ist das, steckt da keine gute Motivation mehr dahinter. Und an solchen Dingen zerbrechen Gemeinden. Solche Dinge sorgen für Streit. Solche Dinge, ja, zerstören Gemeinden. Streitereien. Entweder persönliche Streitereien oder wieder Lehrstreitigkeiten. Und das kann jetzt wieder um diese kleinen Dinge gehen. Das kann aber auch wirklich um größere Dinge gehen. Es gibt Dinge, da ist es okay und da, was heißt okay? Es ist nicht okay, aber dort ist es manchmal nötig. Ja, manche Sachen trennen wirklich bis zu einem gewissen Maß. Also, es wird schwierig, gemeinsam eine Gemeinde zu führen, wenn der eine Kinder taufen will und der andere nicht. Trotzdem können beide gläubige Christen sein. Aber auch wenn man uneins ist in solchen Sachen, ist nie Streit okay. Es ist nie okay, im Streit mit Menschen zu leben, die Jesus lieben und von Jesus geliebt werden. Streit. Streit kann auch den gesamten Gottesdienst und die Gemeinde überfluten und den ganzen Raum einnehmen. Deshalb ermahnt auch Paulus im Philipperbrief diese zwei Frauen, Iodia und Syntyche, sie sollen eines Sinnes sein. Das war vielleicht eine praktische, es steht nicht dran, was es war, vielleicht eine praktische Frage. Ich meine, es sind Frauen, das heißt, es können nicht die Lehrer gewesen sein. Von daher kann es kaum eine Lehrstreitigkeit gewesen sein. Aber er sagt, seid eines Sinnes. Denn das ist dieser Unfrieden in der Gemeinde, kann nichts Gutes hervorbringen. Und zuletzt werden genannt Auseinandersetzungen über das Gesetz. Und das ist trifft natürlich am deutlichsten das, was damals abging. Ja, wir hatten gesehen, es geht um Leute aus der Beschneidung, um jüdische Irrlehrer. Auseinandersetzungen über das Gesetz. Das Wort für Auseinandersetzungen kann auch mit Kriegsschlacht wiedergegeben werden. Das heißt, das sind auch keine freundlichen Tischgespräche. Es sind Schlachten, wieder einfach Streit. Und zwar über das Gesetz. Und auch wenn das damals speziell war, das ist nicht nur damals ein Problem gewesen. Denn auch wenn man heute sich so Gemeindelandschaft anschaut und eben guckt, oder wenn ich halt auch von Dingen, die ich eben schon gehört habe, überlege, dann sind es oft eben Dinge, Streitigkeiten über irgendwelche praktischen Dinge, Gesetze, die aufgerichtet werden, an denen man sich dann am Ende trennt oder aufhängt. Ja? Ich habe leider in meinem Leben schon einige Leute getroffen, die aus Gemeinden kamen, wo es nur noch darum ging, ob jetzt, welche Frisuren jetzt die Frauen haben dürfen und was sie tragen dürfen, welche technischen Geräte man jetzt haben darf, Fernseher ist nicht okay, Laptop ist in Ordnung. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, das hat mir jemand genau so gesagt. Auch wenn es ein Extrembeispiel ist. Und es geht nur noch um diese praktischen Dinge. Und wenn dadurch, selbst wenn man das Evangelium predigt, aber wenn das Denken und den Gesprächsstoff einnimmt, irgendwelche praktischen Fragen, an denen man sich ständig aufhängt, wenn es nur noch darum geht, wie ich mich kleiden darf, wo ich hingehen darf und so weiter, dann wird das automatisch zu einer Checkliste, in der ich abhaken kann, wie gerecht ich bin. Okay, ich bin ein Sünder, aber ich kleide mich richtig, also check. Alles gut. Und ich weiß auch, dass sich das besonders dann in diesen Gemeinden so auswirkt, dass daran wirklich auch, also alle, die aus solchen herausgekommen sind, erzählen auch, geistliches Wachstum und Jüngerschaft einfach inexistent. Denn es geht nur noch um diese Fragen. Frauen fühlen sich okay mit Gott, wenn sie sich richtig kleiden. Und deshalb besteht keine Notwendigkeit, jetzt groß in Heiligung zu wachsen. Auseinandersetzungen über das Gesetz. Auch etwas, was einfach dem Evangelium den Rang ablaufen kann und dadurch ja, der Gemeinde die Kraft und letztlich das Leben aussaugt. Ja, ein Ältester, das sehen wir in Titus 1, muss all sowas erkennen können. Titus 1, Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Ja. Das ist ganz klare Kernkompetenz eines Ältesten. Aber je mehr das können, desto besser. Wir sehen aber auch, er muss in erster Linie sich mit der gesunden Lehre auskennen dafür. Auch eine Illustration, die ich schon gehört habe, wenn beim Geheimdienst, wenn die lernen, Falschgeld zu erkennen, scheinbar, dann müssen die sich über lange Zeit mit echtem Geld auseinandersetzen. Müssen das grundauf studieren und jede Einzelheit davon erkennen, dass wenn sie einen falschen 50er in die Hand gedrückt bekommen, sofort erkennen, der ist nicht echt. Warum? Weil ich weiß, wie der echte aussieht. Ich muss nicht wissen, wie jeder falsche 50er aussieht, ich muss nur wissen, wie der echte aussieht, um alle falschen zu erkennen. Und so muss ich, um das Falsche zu erkennen, einfach das Richtige kennen, sich damit auseinandersetzen. Und daraus folgt dann auch der zweite Punkt. Ja, was ist Paulus' Aufforderung eigentlich in Bezug auf diese Dinge? Sie zu meiden. Nicht sie zu bekämpfen, nicht sie auszurotten, sondern sie zu meiden. Das heißt, und das hat Simon erst vor ein paar Wochen gesagt, man darf sie auch nicht in den Kampf gegen diese Dinge verstricken. Menge schreibt, habe nichts damit zu tun. Und Luther, halte dich fern davon. Meide es. Nichts damit, so weit wie möglich weg. Ja, okay, wenn es hier reinkommt, dann muss man irgendwie damit handeln. Aber wenn es draußen ist, interessiert mich nicht mehr. Ich muss nicht jeden Sonntag jede Irrlehre niederschreien. Man muss auch davor warnen, auch. Aber es darf nicht, der Kampf gegen das Falsche darf auch nicht den Kampf für das Gute überlagern. Denn das wird wieder erstens das Evangelium aus den Herzen vertreiben, weil es nicht mehr gepredigt wird. Und zweitens wieder auch eine Gesetzlichkeit erzeugen, denn dann bin ich ja gut, denn ich bin kein Katholike, ich bin kein Charismatiker, ich bin kein sonst was, kein Zeuge Jehovas und deshalb ist alles in Ordnung mit mir. Nein. Dennoch muss jeder Einzelne die Beziehung zum Herrn suchen und pflegen. Und wie gesagt, der Simon hatte das ganz gut damals, darauf möchte ich einfach nochmal zurückkommen, weil das ein guter Gedanke war, aus Offenbarung 2. Also es ging ja eigentlich um das Sendschreiben an das Letzte, an Laodicea, die, wo es hieß, die sind ja alle möglichen zum Opfer gefallen. Aber dann hat er zurückgegriffen auf das erste Sendschreiben an Ephesus, wo es hieß, sie haben all das richtig gemacht. Ja, dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Spitze. Wirklich, also wirklich gut. Ja, ihr habt die Irrlehre erkannt, ihr habt sie raus, ihr seid ihm nicht zum Opfer gefallen, gut, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Und damals hatte er schon auch den Zusammenhang festgestellt, das kann auch mit daran liegen, wenn man sich nur noch mit solchen auseinandersetzt, dann leidet die Beziehung zum Herrn. Und das darf nicht passieren. Und deshalb ist die Aufforderung der Schrift zu diesem Thema nie, auch an anderen Stellen, nie bekämpfe, sondern immer meide. So weit wie möglich weg davon. Auch um nur ein anderes Beispiel zu nennen, in 1. Timotheus 6, gleiches Thema. Ich lese ab Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen und so weiter. Unnütze Streitgespräche, Vers 5, Ende von Vers 5, von solchen halte dich fern. Abstand. Nicht nur 1,5 Meter. Mehr. Abstand. Und zuletzt, die Uhr sagt 53 Minuten, aber die Technik hat mir Zeit geraubt, deshalb darf ich weitermachen. Zuletzt die Verse 10 und 11. Darum beseitige Irrlehrer. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Sektiererisch Das Wort dafür in manchen Übersetzungen steht, glaube ich, heretisch, was ein Fremdwort ist für Irrlehre. Kommentare schreiben, dass dieses Wort erst später diese Bedeutung bekommen hat, im 2. Jahrhundert von Christen. Damals eigentlich nur trennend bedeutet, ein Spaltung verursachenden Menschen. Aber natürlich durch Irrlehre. Das muss ich auch, glaube ich, ein bisschen den Blick von bisher gerade rücken. Es geht nicht nur darum, über berechtigte Themen zu viel zu streiten, es geht auch ja um Irrlehre. Und gerade die erzeugen Streitigkeiten, falsche Lehren. Das mit den Geschlechtsregistern waren auch falsche Sachen. Ja, das waren falsche Lehren. Lehren, die nicht mal das Evangelium in dem Sinn direkt angegriffen haben, aber indirekt, weil sie eben erstens verkehrt sind und zweitens ihm den Rang abgelaufen haben. Auch wieder dasselbe Thema, was auch Simon in der Predigt über das letzte Sendschreiben Laodicea gesagt hat. Man kann das Evangelium theoretisch und praktisch leugnen. Ja, auch wenn ich mich nur noch mit eben diesen kleineren falschen Lehren beschäftige und das einfach höher gesetzt wird als das Evangelium. Ja, das können eben charismatische Irrlehren sein, das kann auch die Gesetzlichkeit sein, wenn ich irgendwo in meinem Bekenntnis noch das Evangelium stehen habe, aber wirklich es nur noch um diese Gesetze geht, dann ist man damit auch abgeschnitten vom Evangelium. Das ist der Galaterbrief, der das behandelt. Ja. Oder wie im Katholizismus, ja, wie das einfach Stück für Stück passiert ist, auf einmal musste man sich nur noch darüber streiten, ja, darf man jetzt auch zu Heiligen beten oder nicht, oder zu Maria. Damals, ich weiß nicht, ab wann wirklich das Evangelium ganz per Dekret verurteilt wurde, aber es wurde damit schon vorher ausradiert, dass eben andere Irrlehren mehr und mehr Einzug erhalten haben, es verdeckt haben und ihm den Rang abgelaufen haben. Und da kann ich mich noch erinnern, da hat der Martin mal was Interessantes gesagt, als er in der Kirche war und dort stand vorne drin groß eine Marienstatue und vorne rechts im Eingangbereich hing ein Kreuz. Und das ist auch wie eine Illustration dafür. Einfach, das Kreuz ist irgendwo an der Seite noch, aber eigentlich geht es um was anderes. Ja. Sei es heutzutage um, ja, was auch immer. Will nicht nach Beispielen kramen. Darum beseitige Irrlehrer, spaltende Menschen und Irrlehrer. Aber auch halt solche, die eben um, ja nicht der schlimmsten Irrlehrer, aber einfach Spaltung verursachen. Ein solcher Mensch kommt immer mit irgendwelchen neuen Lehrern und schart Anhänger um sich. So einer ist hier gemeint. Jemand, der eben dann Anhänger um sich schart und sie abspaltet von den anderen und sagt, ihr müsst alle mir glauben. Wir können nicht mit euch Gemeinschaft haben. Einer der kleinen Themen oder auch andere Themen zum Sibolet macht aus Richter 12, zum, ja, also ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, damals die Ephraimiter wurden, also die Israeliten haben eine Brücke bewacht und sie hatten die Ephraimiter gejagt und um noch die restlichen zu erwischen, haben sie die einzige Brücke über den Fluss bewacht und jeder, der kam, musste Sibolet sagen und wenn er es falsch ausgesprochen hat, dann wussten sie, das ist ein Ephraimiter und er wurde, also einfach zum, das ist das absolute Trendzeichen. Ja, wer das bekennt, der ist mit uns. Wer nicht, der ist nicht mit uns. Wir werden aufgefordert, und das kann man recht kurz machen, sie zweimal zu ermahnen. Und dann, wenn es heißt, weise ab. Das ist letztlich, ich meine, gut, je nachdem, in welcher Position du bist. Bist du Mitglied in der Gemeinde, weist du ab, indem du rausgehst. Bist du Leiter in der Gemeinde, weist du ab, indem du sie rausschickst. Ja. Ein- bis zweimal ermahnen, das erinnert auch an Matthäus 18, also mehrfach ermahnen, aber es hat Grenzen, ein- bis zweimal. Das heißt auch nicht, dass es nicht zu lange schwellen darf, also es ist wirklich ein recht kurzer Prozess hier. Und es wird auch nochmal wirklich dazu ermutigt, hier zu konsequentem Vorgehen, weil es dann in Vers 11 heißt, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Also einfach die Ermutigung, mach das, das ist okay. Nicht du verurteilst ihn, er hat sich selbst verurteilt. Lass dir das nicht von irgendjemandem aufs Brot schmieren, dass du jetzt der Spalter bist und du es bist, der ihn verurteilt. Er hat sich selbst verurteilt, indem er Spaltung erzeugt hat. Nicht du bist schuld, mach das, das ist Gottes Wille und deine Aufgabe. Weise ihn ab. beseitige Irrlehrer. Und nun bleibt nur noch zusammenzufassen. Und nochmal, Gemeinde braucht das Evangelium. Und deshalb müssen solche Dinge, solche Querelen, dürfen nicht einfach ausgehalten werden, sondern müssen deshalb beseitigt werden, müssen beendet werden. Ja. Indem man aufhört, sich zu streiten, indem man notfalls Leute, die nicht aufhören zu streiten, abweist. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ja, denken wir nochmal an die Geschichte mit dem Boot vom Anfang. Es war einfach keine Zeit, jetzt auf diesem Rettungsschiff anzufangen zu diskutieren, während da Leute ertrinken. Genauso wenig haben wir die Zeit, uns in solchen unnützen Dingen zu verschanzen, während die Welt verloren geht. Wir müssen dem Herrn folgen, wir müssen wachsen, wir müssen das Wort verkünden. Es steht zu viel auf dem Spiel. Und ich bete regelmäßig, dass ich das verinnerliche, denn mir ist das nicht bewusst jeden Tag. Wahrscheinlich also an keinem Tag richtig. Am einen Tag mehr, am anderen Tag weniger. Es steht viel auf dem Spiel. Wir haben eine große Aufgabe. Deshalb müssen wir wachsen, selbst im Glauben und dienen. Einander dienen, der Welt dienen, dass die Gemeinde wachse, dass Menschen gerettet werden und dass auch Gottes Name geehrt wird. Es steht zu viel auf dem Spiel, um sich mit unnützen, mit törichten Streitfragen, Geschlechtsregistern, Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz abzulenken und das Wesentliche zu vergessen. Das darf nicht sein. Denn, um das noch, um positiv zu schließen, denn das Evangelium hat Kraft. Und deshalb brauchen wir es. Amen.